Kann ich damit Geld verdienen oder bin ich hier nur der gute Mensch?
Wo ist eigentlich Greenwashing im Spiel?
Wenn man dann in einen Standardindexfonds geht, Europa ist dann Nestlé der stärkste Wert. Die stellen ja gerade keine Atomkraftwerke her und deswegen dürfen sie da rein.
Aber das ist doch eigentlich viel, viel zu wenig, nur einfach ein paar Unternehmen auszuschließen.
Die werden das schon sehr wohl spüren, wenn da die Nachfrage sinkt, wenn man feststellt, hoppla, die haben ein Geschäftsmodell, was im 19. Jahrhundert funktioniert hat, aber keine Zukunftsgewandtheit mehr aufweist.
Dieser lange Atem, eignet der sich für Ältere, eignet der sich nur für Jüngere? Wie ist das?
Tolle Frage, wirklich.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Herzlich willkommen beim Podcast des DIA, des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Alle zwei Wochen hören Sie hier Fakten und Neuigkeiten rund um die Altersvorsorge.
Von uns, und das sind Fabian Dittrich.
Und ich bin Klaus Morgenstern. Wir sind beide Sprecher des DIA. Fabian, das 1,5-Grad-Ziel wird wohl nicht mehr zu erreichen sein.
Na doch, ich habe es geschafft, diesen Winter sogar 2 Grad die Temperatur bei mir zu senken und da habe ich ordentlich Gas gespart.
Fabian, es geht doch hier nicht um dein Wohnzimmer. Ich meinte die globale Erderwärmung. Und da sagt der Weltklimarat, es wird eng mit diesem Ziel.
Ja, okay, 1,5 Grad, da geht es aber auch um das vorindustrielle Niveau. Also so 1850 bis 1900, das war Manchester-Kapitalismus. Ein bisschen wärmer als da darf dann schon ums Herz werden.
Also ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit könntest du schon an den Tag legen. Ich bin doch die letzte Generation, die dir das vielleicht noch beibringen kann.
Also gut, ich hole den Uhu.
Na, warum das denn jetzt?
Naja, ich bin ja wahrscheinlich die letzte Generation, die mit dir hier Podcast macht und dann klebe ich mich einfach am Mikrofon fest.
Oh, Himmel. Und ich war immer für ein späteres Renteneintrittsalter. Worum geht es denn heute eigentlich?
Also, ich habe Gäste eingeladen und diesmal gleich 2 und die erzählen uns, wie man mit ethischen und nachhaltigen Investments den Kleber spart, also die globale Erwärmung bekämpft und vieles mehr.
Gut zu wissen.
Erstmals haben wir 2 Gäste hier bei uns im Podcast. Andreas Enke ist der eine, Berater mit 30 Jahren Berufserfahrung, Vorstand von Wenger e.V. und der Geneon Vermögensmanagement AG. Hallo.
Hallo von mir.
Und Martin Nieswand, Geschäftsführer von Wenger e.V.
Moin an die Geräte da draußen.
Herzlich willkommen in unserer Runde. Mir stellt sich zunächst die Frage, Wenger, was ist das? Was macht Wenger? Es ist ein Verein, kann ich aus dem Kürzel ableiten, aber was verbirgt sich dahinter?
Ganz richtig. Wenger ist ein gemeinnütziger Verein und wir haben uns vor gut 5 Jahren gegründet mit der Zielsetzung, zu reden über die Wirkung von Geld. Und zwar so zu reden, dass Menschen, die weder VWL studiert haben, noch irgendwo jahrelang bei einem Finanzdienstleister sitzen, damit die Leute verstehen, wie wirken meine Kröten, die ich zur Verfügung habe eigentlich. Was haben Geldanlagen für eine Wirkung? Und wir sind überzeugt, Geld wirkt immer. Geld hat immer eine Wirkung und Verbraucherinnen und Verbraucher, Anlegerinnen und Anleger sind gut beraten, sich zu überlegen, welche Werte verfolge ich allgemein im Leben und wie bekomme ich es hin, dass wenn ich meine Geldanlagen vernünftig anlege, dass dort das Thema meiner persönlichen Werte, meiner Ethik und meiner Überzeugungen sich auch in der Geldanlage abbildet.
Und Andreas Enke, nach 3 Jahrzehnten als Anlageberater, was bringt einen mit dieser Berufserfahrung dazu, sich ja ehrenamtlich in diesem Verein zu engagieren?
Ja, das, wenn man so will, der Zwang der Notwendigkeit. Nachhaltige Geldanlage ist eigentlich etwas, was jeder Mensch tun kann. Es ist leicht, es hat keine Nachteile und das, was ich erlebe, die meisten wollen es auch. Aber es ist ja Geldanlage. Geldanlage ist in Deutschland verpönt, da redet man nicht drüber. Und wenn wir das in die Breite bringen wollen, dann kann ich es versuchen, über meine Firma, über die Vermögensverwaltung zu tun. Dann bin ich ein Anbieter, da hat jeder Angst, ich verkaufe ein Produkt. Oder aber ich gehe über einen gemeinnützigen Verein und mache das, was ich ja auch wirklich nur tue, finanzielle Bildung, kein Produktverkauf. Und dann hört man mir auch plötzlich zu. Deswegen haben wir den Verein gegründet.
Wenger will ins Gespräch kommen, will informieren, will aufklären. Das ist ja sicher keine Einbahnstraße. Sie bekommt doch sicherlich auch viele Fragen von Interessenten oder von Menschen, die auf Sie aufmerksam geworden sind. Welche Fragen werden denn am häufigsten gestellt?
Sehr häufig hören wir, wo ist eigentlich Greenwashing im Spiel? Wo sind Anbieter am Start, die, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ja einige große, die bis vor 2 Jahren das Thema Ethik und Nachhaltigkeit niemals in den Mund genommen hätten und die jetzt so tun, als seien sie niemals etwas anderes als nachhaltig gewesen. Das schlägt vielen Verbraucherinnen auf den Magen oder macht sie skeptisch. Und das ist eigentlich so, gerade in den letzten 1-2 Jahren, wo das Thema auch in der Politik an Dynamik gewonnen hat, eigentlich immer wieder von den Anlegern an uns als Frage herangetragen.
Kann ich noch mal ergänzen? Habe ich auch noch was? Denn in der Beratung ist es auch so, oft auf der männlichen Seite, wenn man mit einem Ehepaar spricht, tatsächlich, ja, wie ist denn das mit der Performance? Kann ich damit Geld verdienen oder bin ich hier nur der gute Mensch? Und das ist dann die tatsächlich zweitmeiste Frage.
Sie betonen ja explizit das Ethische. Das fällt auf, wenn man bei Wenger auf die Seite geht. Ne? Dafür steht ja auch das E im Namen. Wenn man aber von diesen ESG-Investments, deren nachhaltigen Investments hört, steht doch meist grüne Geldanlage oder CO2-armes Investment im Vordergrund. Woran liegt das eigentlich?
Tja, gute Frage. Es ist letztendlich vom Gesetzgeber ja so gewollt und vorgeschlagen, dass von den 3 Elementen E, S und G, also Umwelt, Soziales und Governance, gesellschaftliche Verantwortung, dass das Thema E ganz klar im Vordergrund steht. Auch von den Leitlinien, die von der Politik sozusagen ergangen sind. Wir sind der Auffassung, dass Soziales ebenso bedeutend sein soll. Wie gehen Firmen mit ihren Mitarbeitern um? Wie umweltverträglich natürlich sind sie sind Produkte, aber vor allem, wie ehrlich gehen Unternehmensleitungen mit der Öffentlichkeit um? Das scheint uns für Anleger von besonderer Bedeutung zu sein, denn nehmen wir mal das Beispiel der deutschen Autohersteller, die ja beim Thema Abgasskandal gelogen haben, dass sich die Balken biegen. Das ist etwas, was viele Anleger nicht vergessen und Firmen auch dauerhaft dafür sozusagen das Krumm nehmen.
Das ist ja ein Beispiel bei den Automobilherstellern für den Anlageerfolg. Der ist dann nämlich negativ für den Anleger, der investiert ist, wenn da gelogen wird und wenn dann Schadensersatzprozesse kommen.
Korrekt.
Gibt es da auch das Gegenbeispiel?
Naja, im aktuellen Jahr sicherlich die Rüstungsindustrie oder die Unternehmen, die in Sachen Klimawandel ganz weit hinten stehen, die fossilen Unternehmen, will ich mal sagen, die hatten eine besondere Outperformance, weil die plötzlich gesucht und gebraucht wurden. Das sind Effekte, die natürlich auch auftreten. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Dadurch, dass es ethisch nachhaltig ist in der Geldanlage, das heißt ja, dass wir echte Zusatzkriterien haben, dass wir auf mehr achten als auf Renditekennzahlen. Das heißt nicht zwangsläufig, dass es immer besser läuft. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass es langfristig besser läuft. Es gibt viel mehr Negativbeispiele als Positivbeispiele. Unternehmen, die jedes Gesetz brechen, aktuell werden dann da vielleicht auch Banken mal spontan übernommen, weil sie vorher einfach viel zu viel Mist gebaut haben. Das gibt auch große deutsche Banken, die Aufseher bekommen und, was alles dem Aktienkurs nicht gut tut.
Aber wer ethisch sauber ist.
Zu Martin wollte ich gerade noch mal was sagen.
Ja, aber wer ethisch sauber ist, vielleicht kann er das ja auch beantworten, das kann ja auch positive Aspekte für den Anlageerfolg haben. Ist das so? Können Sie das langfristig messen?
Also die Universität Hamburg und einige andere Universitäten haben ja da eine Reihe von Studien gemacht. Die Uni Hamburg sogar eine Metastudie, wo verschiedenste Studien der letzten Jahrzehnte zusammen betrachtet worden sind und die vereinfacht gesagt zum Ergebnis kommen, 50% der Studien sagen, es ist besser, wenn du ESG-Kriterien bei deiner Anlageentscheidung mit berücksichtigt. 40% sagen, es ist egal. Und 10% der Studien, das sind wahrscheinlich die dann von den Rüstungsherstellern oder wem auch immer Beauftragten, kommen zum Ergebnis, ESG-Kriterien wirken sich negativ auf die Rendite aus.
Ich lege mal noch eine Studie drauf, nämlich eine eigene. Wir haben 2020 mal eine größere Anlegerbefragung gemacht, mit dem Ziel herauszubekommen, wie nachhaltige Kapitalanlage verfolgt wird. Und Auch da haben wir festgestellt, dass eigentlich der erste Buchstabe, also der Umweltaspekt, deutlich übergewichtet wird und das Soziale, das Ethische nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Also es ist nicht nur die Politik, die das im Vordergrund gestellt hat, auch bei den Anlegern ist es offenkundig noch nicht angekommen. Vielleicht sagen Sie noch mal ein bisschen mehr dazu. Was gehört alles zu diesem Aspekt, zu diesem Komplex Soziales oder Ethisches, wie man es jetzt bezeichnen mag? Was gehört dazu und wie kann man das vielleicht noch ein bisschen mehr in das Zentrum der Aufmerksamkeit der Anleger bringen?
Also das Problem ist ja, dass das Ökologische sehr weit nach vorne getrieben wird, weil es von der Politik so stark unterstützt wird. Die EU hat ja den Aktionsplan aufgelegt, der richtet sich ausschließlich nach den Klimazielen, wieder das Thema Öko. Und wir versuchen es ja aus dieser Ecke herauszuholen. Aber schwierig ist es deswegen, weil es einfach sein muss. Wer will denn allzu komplex bei der Geldanlage nachdenken? Die wenigsten Menschen tun das. Also nehme ich das, was jetzt im Moment aktuell ist, Klimawandel. Wir kommen ja schon aus ein paar Jahren davor. Angefangen haben wir, da ging es darum, vielleicht auch Firmen zu vermeiden, die Steueroptimierung betreiben, will ich mal nennen, natürlich legal. Große Konzerne, die hier die Kaufkraft abschöpfen, aber in Irland mit 2% Gewinnsteuer leben. Das wollten wir nicht unterstützen. Das war noch lange vor Fridays for Future ein Thema, dass man salopp gesagt die, ich sag mal, Drecksäcke hätte ich jetzt fast gesagt, Steueroptimierer versucht, das Geld nicht zu geben. Ne? Und wie kann man da den Fokus drauf legen? Die Branche möchte die Industrie nicht angreifen. Das ist ein Dauerthema auch bei der nachhaltigen Geldanlage. Und wenn ich allzu sehr auf das Governance-Kriterium gehe, dass ich auf Missbrauch bei Arbeitsrechtsstandards hinweise, dass ich auf soziale Komponenten hinweise, wie behandeln die ihre Mitarbeiter, welche Fluktuation haben die, dann greife ich die Unternehmen ja ein bisschen an und das wird vermieden. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, dass man es einfach nicht tut oder zu wenig tut im Moment.
Aus meiner Sicht kommt noch hinzu, dass medial das Thema Öko, Umwelt auch wesentlich häufiger die letzten Jahre transportiert worden ist, als die Frage, wie verantwortungsbewusst agieren Unternehmenslenker. Das scheint mir auch ein zusätzlicher Aspekt zu sein, weshalb viele Verbraucherinnen bei ihrer Wahl eher auf das Thema Umwelt fokussieren.
Ja, oder ergänzend, was ist denn Good Governance? Das ist ja total schwer zu definieren. Viele reduzieren das und sagen, wir müssen die 10 Prinzipien des UN Global Compact einhalten. Klingt gut, fantastisch. Wer sie sich mal anschaut, das macht jeder, der sich an Gesetze hält, hält diese 10 Prinzipien ein. Das ist doch schon wieder so eine Krücke, wenn man es genau nimmt.
Ja gut, das Öko stand sehr im Vordergrund die letzten 2 Jahre, aber natürlich kam das Thema auch einen langen Weg. Also wenn ich zurückdenke, vor 25 Jahren konnte man in Frankfurt zur Ökobank gehen, die kann man nennen, die gibt es nämlich heute nicht mehr. Und dann gab es aber auch lange nichts, bis irgendwann mal eine GSL-Bank am Horizont erschien und der ein oder andere Spezialanbieter. Nun wollen wir mal drauf schauen, wie geht denn das praktisch? Also gibt es unterschiedliche Ansätze zu investieren, das haben Sie ja schon ein bisschen angedeutet, und wie unterscheidet man sie?
Ja, das ist ein schönes Thema. Wir müssen ja mal schauen, die meisten Menschen kennen sich mit Geldanlage nicht aus und wollen das auch gar nicht. Und jetzt verlange ich plötzlich, dass sie über Kriterien nachdenken. Der Standardkunde und die Standardkundin, die sich zum ersten Mal, weil man ein bisschen Geld hat, damit beschäftigt, die kommen sofort auf die Indexfonds. Das hat die Branche natürlich erkannt, die sind ja nicht blöd. Und das ging vor 2 Jahren mit BlackRock tatsächlich los, mit der Produktserie, die dann halt haben. Und die haben erkannt, Mensch, das ist eine Welle, Fridays for Future, die schaffen Bewusstsein, da wollen wir was machen. Und wie macht man das? Da muss man wissen, so ein Indexfonds, so ein ETF ist ja ein Konstrukt, das einfach nur zum Beispiel den deutschen Aktienmarkt perfekt abbildet. Und dann sagen die, gut, dann nehme ich doch irgendwie die Rüstungs- und fossilen Unternehmen heraus, also Unternehmen, die vielleicht mit fossilen Brennstoffen Geschäftsmodelle betreiben oder Kernenergie, dann ist der Rest nachhaltig. Das ist so das, was der Standard ist, wenn man das so will. Also die Masse der Anleger, die es selber machen, gehen in Indexfonds und die schließen Tabak, Alkohol und solche Sachen aus und sagen, der verbliebene Trümmerrest ist dann nachhaltig. Sie hören schon, ganz so freundlich bin ich da nicht drüber.
Aber das ist doch eigentlich viel, viel zu wenig, nur einfach ein paar Unternehmen auszuschließen.
Ist auch überhaupt nicht das, was die Menschen erwarten. Die denken ja, ich gehe in kleine, innovative Zuckerunternehmen, die sich wirklich Nachhaltigkeit oder Umweltschutz meinetwegen auch auf die Fahne geschrieben haben. Wenn man dann in einen Standardindexfonds geht, Europa ist dann Nestlé der stärkste Wert. Immer wieder das Gleiche, weil sie den Index hauptsächlich abbilden wollen. Aber die stellen ja gerade keine Atomkraftwerke her und deswegen dürfen sie da rein. Das ist so, ich will das nicht verdammen. Das ist aber der erste Schritt. Das ist auch der erste Schritt zum Beispiel, den ich meinen Kindern erzählt habe. Wenn ihr nun gar keine Ahnung habt, dann macht wenigstens das, dass ihr die schlimmsten Sachen auslasst. Aber erwartet nicht, dass das besonders toll ist, was ihr dann tut.
Wie geht's besser?
Aus unserer Sicht ist ein wichtiger Aspekt auch, dass die Anleger ihre Möglichkeiten wahrnehmen. Jeder kann ja theoretisch zu einer Hauptversammlung hingehen. Und wenn er oder sie keine Zeit hat oder die Fahrt zu weit ist, kann man sich auch vertreten lassen. Und da gibt es ja durchaus neben den Aktionärsschützervereinigungen auch Akteure aus der Zivilgesellschaft, die kritische Fragen auf Hauptversammlungen stellen und den Unternehmen auch mit bei den Hauptversammlungen auf die Finger schauen.
Ja, da schätzt du aber die Kunden sehr optimistisch ein, sage ich mal, Martin. Also die meisten, die man damit konfrontiert, ich muss was tun, da bin ich jetzt mal radikal, sagen, nee, da habe ich doch meinen Berater oder meine Beraterin für oder ich kaufe mir halt irgendeinen Fonds. Ja, was kann man tun? Wenn ich schon google, welche Indizes ich abbilden will, dann könnte ich ja mal Nachhaltigkeitsindizes googeln. Da gibt es auch schon ein paar, ganz einfach. Und wenn ich mich da nicht drum kümmern will, dann muss ich meinen Anbieter fragen, so, ich habe die und die Kriterien. Da haben wir uns mal Gedanken gemacht, ne, vor vielen Jahren, Martin. Da haben wir gesagt, Mensch, wie definieren wir das denn? Und da haben wir uns zusammengetan mit den Playern, mit ein paar NGOs im Norden. Und wir haben gesagt, wir schreiben unsere Kriterien auf. Ich möchte keine Gentechnik, keine Atomenergie und keine Kohle drin haben. So, das ist mein Anspruch. So, lieber Anbieter, mach das mal und zeig mir, dass das dann auch so stattfindet. Das haben wir dann ganz am Anfang sogar mal, das ist in die Presse gekommen, deswegen darf ich es auch sagen, mit der Handelskammer Hamburg gemacht, wo wir gesagt haben, erster Schritt, keine fossilen Unternehmen, das muss raus. Und da gab es eine Liste im Internet von Urgewalt, von Facing Finance, Exit Coal und diese Unternehmen mussten ausgeschlossen werden. Das war so der erste Schritt und nachher haben wir gesagt, wir haben da noch ein bisschen mehr Ansprüche. Ne? Wir sollen was aktiv beitragen zu den Nachhaltigkeitszielen der UN. Aber das ist für einen Anleger, ich finde, zu viel verlangt, wenn er das machen muss. Er kann aber sagen, ich möchte die Ursachen des Klimawandels bekämpfen. Zeig mir, wie der Fonds das tut. Und dann geht es auch. Aber so schwierig ist es.
Sie haben jetzt vor allen Dingen von Ausschlüssen geredet, also dass man bestimmte Branchen, bestimmte Unternehmen nicht dabei haben möchte. Nun gibt es ja noch diesen sogenannten Best-in-Class-Ansatz, der häufig auch bei nachhaltiger Kapitalanlage zitiert wird. Was ist denn davon zu halten?
Also in der Kombination mit Ausschlüssen ist es vernünftig. Best-in-Class heißt, ich sortiere meine Welt nach verschiedenen Branchen beispielsweise, Automobilbranche, Telekommunikation und so weiter. Und sage dann, diese Tabelle, die ich dann bei den Autos habe, die sortiere ich. Und bei Best-in-Class nehme ich nur die besten 50%. Dann habe ich also die Welt sortiert. Jede Branche wird abgebildet, ist immer mein Ziel. Und dann habe ich den besten Rüstungsunternehmen, die besten fossilen Kernkraftwerke, hätte ich fast gesagt, die besten und Kernkraftwerke halt oder fossilen Kraftwerke. Und wenn ich das dann kombiniere, dann ist es einigermaßen vernünftig. Aber es gibt noch ein Aber. Das wird auch wieder zu einfach gemacht, weil manche sagen, ja, ich mache Best-in-Class und ich schließe die letzten 5% aus. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich sortiere und die letzten 5%, die nehme ich nicht und deswegen bin ich nachhaltig.
Also, die ganz schlimm.
Ja, die lasse ich weg, den ganz schlimm, den einen. Und das ist lächerlich. Also, und dann ist es ja wieder ein Problem, wer sortiert denn das? Wer hält das nach? Es gibt keine Kontrollstelle, die unsere Unternehmen checkt. Also die kenne ich zumindest nicht.
Und es kommt aus unserer Sicht einfach nochmal Ein weiterer Aspekt hinzu, dass das Thema nachhaltig halt mittlerweile so inflationär verwandt wird, dass man da fast alles und jedes mit meinen oder eben auch nicht meinen kann. Und unser Appell an Verbraucher, aufgeklärte Anleger ist, schaut hin, was sind eigentlich deine persönlichen Werte? Und die können ja durchaus unterschiedlich sein. Wo der eine sagt, das ist für mich okay, sagt die andere um Gottes Willen und der Dritte sagt, es ist mir egal, ob ich in dem Bereich investiert bin.
Was halten Sie generell von Siegeln, also den blauen Engel des ESG-Investments? Also gibt es ja Siegel wie zum Beispiel FNG?
Also persönlich eine Menge. Also das ist erstmal eine Hilfe, genau wie das österreichische Umweltzeichen. Wenn man jetzt also als Verbraucher, Verbraucherin googelt, FNG-Siegelfonds, die haben harte Kriterien und müssen auch Positivkriterien haben. Das heißt, die unterstützen aktiv durch die Auswahl der Unternehmen die Zielerreichung der Nachhaltigkeitsziele der UN. Das ist schon viel. Problem, das machen nicht viele Fonds. Also wir sind alle, ich kann das beurteilen als Anbieter, mit der Regulatoriumspanik, sage ich mal, der EU so unter Beschuss, dass man dazu überhaupt keine Lust hat. Und dann gibt es auch ganz, ganz seriöse, tolle, ich sag mal salopp, nachhaltige Anbieter, die das seit Jahren machen, die lassen sich nicht siegeln, weil sie sind ja schon die Könige. Das ist ein Riesenproblem. Ja, also wenn sie die und die Bank sind, ohne sie zu nennen und sagen, was soll ich mir denn das zweitbeste Siegel holen? Ich bin doch der Gute. Da sind wir in der Branche schon ziemlich blöd. Also leider werden nicht alle gesiegelt, nur ein Bruchteil, weil sie sich überhaupt nicht testen lassen. Und die, die sich testen lassen, die wissen genau, wie sie es verkaufen müssen. Mhm. Also schön, wir wollen nicht immer alles kaputt machen. Die erste Hilfe ist so ein Siegel. Mhm. Umweltzeichen, also österreichisches Umweltzeichen und FNG-Siegel. Aber es gibt ja auch wirklich tolle Fonds, aber das sind immer gemanagte Fonds, bei denen man schauen muss, was macht die Firma denn sonst noch? Also das ist mir noch so wichtig. Ist ja toll, wenn ich ein Fonds einer großen, international orientierten deutschen Bank habe, um es mal so zu sagen. Und der ist nachhaltig und der hat auch tolle Fondsmanager, die das auch wirklich gut machen. Mhm. Aber was passiert denn mit den Fonderträgen, die mit diesem Fonds erwirtschaftet werden? Hat das Institut auch Richtlinien für die Kreditvergabe oder geht das dann doch wieder an Umwelt und Drecksünder und so weiter? Mhm. Und das passiert nämlich. Mhm.
Ja, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich zum Beispiel bei Wenger zu informieren. Und da ist mir aufgefallen, Sie behaupten bei Wenger ja, dass jeder Einzelner auch mit kleinen und mittleren Beträgen bereits lenken kann. Nun, also wir leben in einem Land der Nichtwähler, ist die größte Partei sozusagen an Anhängerschaft. Hier waren gerade viele Wahlen, fast keine hatte 50% Marktanteilserreichung bei der Teilnahme. Sagen Sie mir doch mal, was kann ich denn im Kleinen und mit meinen mittleren Beträgen machen?
Also es ist ja letztendlich so, dass jeder Investmentfonds mittlerweile schon mit sehr geringen Beträgen investierbar ist. Und insofern ist das Argument zu sagen, meine paar Kröten machen es nicht aus unserer Sicht nicht stichhaltig, sondern auch Kleinvieh macht sprichwörtlich gesehen ja Mist. Und die Wirkung davon, wenn viele kleine Menschen investieren, ist sozusagen etwas, wo wir der festen Überzeugung sind, dass es eine Wirkung hat. Wir haben das Beispiel, Andreas, du kannst es gleich nochmal nennen, von Shell vor einigen Jahren, die durch einen massiven Protest der Verbraucherinnen in die Knie gezwungen worden sind.
Also da muss ich auch Mut machen. Also nur weil wir den ganz großen Schritt nicht auf einmal schaffen, heißt es doch nicht, dass wir die kleinen Schritte nicht tun. Und das, was du gesagt hast, Martin, gerade, ja, Shell 1995, die wollten ja damals die Ölplattform Brentspar versenken im Vorgrönland. Und das war auch genehmigt von der schottischen Regierung, weil billiger und ist ja auch okay. Und da hat Greenpeace halt eine Welle gemacht, aber richtig. Und es war eine der Sternstunden. Und die haben die Öffentlichkeit dazu aufgerufen, Leute, eure 50 Mark, die ihr sonst in den Tank macht bei Shell, den macht ihr jetzt da nicht mehr rein. Nach 2 Monaten sind die eingeknickt und haben zurückgerudert. Mhm. Das ist das eine. Und was mir wichtig ist, ich höre immer wieder, ach, Andreas, du mit deiner nachhaltigen Geldanlage, das ist doch dem Konzern BP egal, wer die Aktie hat. Ob das nun der Martin ist oder der Andreas oder der Fabian. Das ist doch egal. Ja, das wird auch so oft so zitiert, ne? Was kümmert das die Aktiengesellschaft, wem die gehören? Das stimmt nicht. Denn ich muss eine Welle machen. Und da muss ich als Mensch mich mit anderen zusammentun und die Welle tun. Sonst klappt es nicht. Wenn ich es schaffe, dass alle nur nachhaltige Unternehmen kaufen wollen, keine BP beispielsweise, dann entsteht ein Verkaufsdruck an der Börse und da wird es perfekt geregelt. Dann sinkt der Kurs und das findet der Vorstand scheiße. Mhm. Aber ich muss es wirklich hinkriegen. Wenn es nur so dabei bleibt, dass nur Klein Wenger das macht mit den paar Menschen, die wir erreichen, dann wirkt es nicht. Mhm. Das muss so sein, wie es kam, dass große Institute sagen, Nachhaltigkeit ist in und plötzlich wollen alle nachhaltig sein. Mhm.
Und ich kann den Nichtwählern Mut machen, denn hier im Nachbardorf ist die Bürgermeisterwahl in der ersten Runde so ausgegangen, dass Platz 3 und 2 Zahlen gleich waren. Also da kam es auf eine Stimme an. Nur die Stimme gab es nicht, nur die Hälfte ist hingegangen. Ja, und dann wurde tatsächlich gelost, wer in die Stichwahl einzieht.
Wahnsinn.
Und das sollte in der Demokratie nicht passieren. Also ruhig auch mal wählen gehen. Es kann auf eine Stimme ankommen.
Ich lege trotzdem noch mal einen drauf. Sie sagten also, den Vorständen gefällt es nicht, wenn der Kurs sinkt. Ich habe aber auch schon die gegenteilige Meinung gehört, die gesagt haben, naja, irgendwann findet sich immer einer, der die Aktie kauft und am Ende verhindert man doch nicht, dass sie gehandelt wird. Selbst wenn jetzt viele diese Aktie meiden, einen Käufer gibt es irgendwann immer. Was ist denn mit diesem Einwand, von diesem Einwand zu halten?
Das ist gar kein Einwand, denn ein Käufer findet sich immer, aber zu welchem Preis? Und das ist nämlich der Punkt, wenn alle sagen, das stimmt, ich verkaufe das jetzt, ich will die nicht mehr haben, da gibt es immer ein paar, die sagen, ja, das ist ja interessant, bei 100 steht's, aber wenn alle verkaufen, für 80 nehme ich die. Und das ist genau der Effekt, den wir wollen.
Und es kommt ja noch von meiner Seite, wenn ich es ergänzen darf, hinzu, dass eine ganze Reihe von Firmen auch Anleihen am Kapitalmarkt begeben. Und die werden das schon sehr wohl spüren, wenn da die Nachfrage sinkt oder zusammenbricht, wenn man feststellt, hoppla, die haben ein Geschäftsmodell, was im 19. Jahrhundert funktioniert hat, aber keine Zukunftsgewandtheit mehr aufweist.
Da haben wir noch Fantasie. Also das sind ja die Green Bonds und es gibt mittlerweile sogar einen europäischen Green Bond Standard. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen wie Daimler sagt, ich brauche Geld, aber ich will ja, nehmen wir mal ein Wasserstoffauto entwickeln und dafür brauche ich ein paar Milliarden. Ich nehme eine Anleihe und ich garantiere, unabhängig überprüft von Wirtschaftsprüfern und nachkontrolliert auch über die Laufzeit der Anleihe, dass das Geld nur dafür verwendet wird. Das kommt im Moment. Das sind die Green Bonds, wenn die diesen Standard haben. Und dennoch ist es so, dass die genauso verzinst werden, also aus Sicht des Unternehmens genauso teuer sind wie eine normale Anleihe. Wenn es aber so ist, dass die Menschen sagen, ich will gerne ins Unternehmensanleihen investieren, aber ich nehme nur Green Bonds, dann wird das Unternehmen auf Dauer sagen können, oh, da muss ich ja gar nicht 2% zahlen, 1,5 reichen auch, ich werde es auch so los. Während die anderen mehr zahlen müssen. Ist auch ein Effekt durch die Menge. Wir müssen es alle nachfragen und alle fordern sozusagen.
Klassischerweise unterscheidet man Geldanlagestrategien ja so nach verschiedenen Lebensaltern. Ne? Berufseinsteiger, die ein bisschen andere Präferenzen als Menschen, die schon ein bisschen Geld haben oder Menschen, die kurz eben vorm Ruhestand stehen. Wie ist denn das bei ethisch nachhaltigen Investments? Also so Transformation der Wirtschaft, sagt man immer, ist ein Marathonlauf, das kann man nicht von heute auf morgen machen. Sehen wir jetzt allein, was im letzten Jahr passiert ist. Es geht mit viel Druck schon, aber grundsätzlich können wir nicht von heute auf morgen CO2-neutral werden. Dieser lange Atem, eignet der sich zum Beispiel eigentlich für Ältere, eignet der sich nur für Jüngere? Wie ist das?
Tolle Frage, wirklich, weil da viele denken ja tatsächlich, oh, das ist wirklich nur was ganz Besonderes für ganz lange Trends oder so ähnlich. Stimmt ja, wenn man sagt, ich investiere in einen, wie nennt man das, Fonds, der gerade in Mode ist, ein Megatrend. Mhm. Genau, und dieser Megatrend wirkt sich über viele Jahre aus. Ja, das stimmt, das wäre ganz langfristig. Aber es ist ja gar nicht nachhaltige Geldanlage. Das ist doch die ganz normale Geldanlage und wir haben halt Zusatzkriterien, ethische Kriterien. Die gibt es halt als Zinspapier, als Rente, als Unternehmensanleihe, ganz konservativ, mit 1 bis 5 Jahren Laufzeit, 7 Jahren. Dann kaufe ich mir eine Anleihe von einem großen deutschen Unternehmen, das halt in nachhaltige Zwecke investiert. Das gibt es auch als Social Bond, also für die konservativen Menschen und natürlich die Aktie. Und nur danach orientiert sich das. Also ganz normale Modell. Und auch Rentner, da bin ich mir auch immer wichtig, aber das sagt ja mittlerweile auch die Verbraucherzentrale, dürfen durchaus in Aktien gehen. Mhm. Sie müssen sich über die Schwankungen halt klar sein. Ne?
Ergänzt von meiner Seite, Andreas, weil du als Vermögensverwalter das Thema der Genossenschaft ja regelmäßig ausklammerst. Wir haben auch bei uns im Kreise der Fördermitglieder durchaus Genossenschaften wie Ökogeno dabei, wo auch Menschen, die sagen, mir ist der Kapitalmarkt aus welchen Gründen auch immer suspekt, auch in eine vernünftige Genossenschaft investieren können und dort im Zweifel das Geld sogar über das eigene Ableben hinaus dann an Angehörige vererben können.
Sie haben, Svenka, ein Veranstaltungsthema, das nennt sich Investieren in gemeinwohlorientierte Unternehmen. Sind damit die Genossenschaften gemeint, die Sie gerade erwähnt haben?
Das können Genossenschaften sein. Das ist sozusagen eine Veranstaltung, wo ein Produktanbieter, der da mitwirbt, das Thema, wir investieren auch in Unternehmen, die nach Gemeinwohlgrundsätzen arbeiten. Ich bin selber, habe mich auf der Homepage da etwas orientiert, aber ich bin selber gespannt, wie sie das genau umsetzen. Da sind wir sozusagen in der Bringschuld, dass wir da von dem Anbieter hören werden, wie genau setzen die Kriterien eigentlich um.
Aber da kann ich auch helfen, ein bisschen schon, weil ich mich auch mit dem Thema selber beschäftige, über die eigene Firma. Aber das ist eigentlich das, was der Mensch, wenn er nachhaltig orientierte Unternehmen sucht, eigentlich sucht, sage ich mal. Kleine Unternehmen, die sich besonders hervortun, weil sie viele Sachen richtig gut machen. Aber das trifft leider im Moment noch zu wenig auf börsennotierte Unternehmen zu. Also die GWÖ ist eine tolle Idee, die schon seit vielen, vielen Jahren existiert, diese Gemeinwohlökonomie. Und das Ziel ist, dass Unternehmen, die eine Bilanz erstellen, die einen Non-Financial Report erstellen, auch irgendwann mal Vorteile haben, wenn sie sich zertifizieren lassen, dass sie mehr machen. Ne? Aber auch was Martin ansprach, ja, es geht nicht nur um Aktie und Rente. Viele Menschen fragen uns zum Beispiel auch, hatte ich vorhin vergessen zu antworten, ja, nachhaltige Geldanlage, ist das überhaupt möglich? Immer mehr, immer mehr, immer mehr kann ja nicht nachhaltig sein. Unsere Erde ist endlich. Wie geht ihr denn damit um? Ja. Und das ist total spannend, wenn ich finde, auch eine Aktiengesellschaft, die sich vom Modell her von der Ressourcenverschwendung verabschiedet, da gibt es ja einige, ist nachhaltig. Und dann habe ich Wirtschaftswachstum, ohne die Ressourcen kaputt zu machen. Da müssen wir doch hin.
Können Sie mal ein Beispiel nennen für so ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen? Sie sagen, Sie sind zu klein und nicht börsengehandelt, aber es gibt da sicher auch Beispiele, die man nennen kann, auch wenn sie noch nicht investierbar sind.
Genau, also es gibt drei relativ bekannte Beispiele. Wer gerne wandert oder in der Natur sich bewegt, kennt vielleicht das deutsche Unternehmen VD oder Faude, ich weiß nicht, wie die sich genau aussprechen, die mit Outdoor-Bekleidung unterwegs sind. Mhm. Es gibt in München die Sparda Bank, die seit vielen Jahren eine Gemeinwohlbilanz macht und für die Fußballerinnen an den Endgeräten, der FC St. Pauli hat jetzt auch vor kurzem die erste Gemeinwohlbilanz angestoßen.
Okay. Angestoßen, die werden Sie noch veröffentlichen.
Gutes Wortspiel.
Der Ball muss nur am Tor untergebracht werden.
Ja. Es werden ja nach verschiedenen Arten Anlegertypen unterschieden. Alter, Einkommen, vorhandenes Vermögen. Ich will es heute mal ganz anders machen. Ich gebe Ihnen nur zwei und vielleicht können Sie uns für die Tipps geben. Die Nummer eins ist die Informationsfaulen. Also Anleger, die sich um nichts kümmern wollen. Wie können die investieren? Und das zweite ist Anleger, die komplette Kontrolle wollen und viel selbst entscheiden. Was sollten die machen?
Oh, das ist schwer, weil der faule Anleger, die faule Anlegerin, die sich nicht informieren wollen, die wollen es ja fertig bekommen. Mhm. Das Einzige, nicht informieren wollen, ist ja eins, aber ich muss wissen, was ich will. Das kann ich niemandem wegnehmen. Und dann muss ich Beratung suchen. Es geht nicht anders. Also da ist es wirklich, sagen, ich will keine Kernenergie, keine Gentechnik. Zack. So, dann stell das sicher. Und wenn ich da keine Lust habe zu recherchieren, was ich sehr gut verstehen kann, dann frage ich die Expertinnen und Experten und bekomme eine Antwort. Und dann wird es so sein, dass ich dann aus dem Regal was geliefert bekomme und ich muss anschauen, ob ich es schön finde. Aber es ist, es steht nicht drauf, ich bin der Beste. Wir haben noch nicht die rot-gelb-grüne Ampel sozusagen. Und auch das, was wir bisher haben, Achtung, Warnung, wenn da steht, ist ein sogenannter Artikel 8 oder 9 Fonds, heißt es noch lange nicht, dass die dann auch nachhaltig sind. Ich muss mir selber sagen, was ich will und nicht will. Und wenn ich einen Fonds haben will, der die Ursachen des Klimawandels bekämpft mit dem Geschäftsmodell oder mit den Unternehmen, die da drin stecken, dann muss ich mir das vorher aufschreiben, in die Beratung gehen und sagen, so, erfüllt das das und wenn ja, warum? Ja, und die, die sich informieren wollen, ja, super, das Internet macht's perfekt. Also fangt mit Indexfonds an, nachhaltige ETF eingeben und dann kommt schon mal eine richtig, richtig schöne Menge. Und da gibt's auch tolle Plattformen, Just ETF als neutrale Plattform mal, die eigentlich alle gut abbilden. Nicht unbedingt aufs Thema Nachhaltigkeit, aber da auch einiges erzählen. Die großen Anbieter schieben das Thema Nachhaltigkeit ganz weit nach vorne. Alle großen eigentlich mittlerweile. Und dann kann man schon sehr, sehr viel erkennen. Und wer dann eingetaucht ist und merkt, das hatte ich eigentlich besser erwartet, der geht dann in die gemanagten Fonds. Und da ist es dann wirklich wieder spannend. Fangt mit Ethikbanken an, mit Nachhaltigkeitsbanken, mit deren Produktpalette und dann googelt weiter. Das ist eigentlich das Schönste, wenn man das so will. Und wenn man dann ganz am Ende drüber nachdenkt, ist ja schön, aber ich bin ja immer noch der Geldanleger, dann geht es darum, wie viel Risiko will ich haben und so weiter. Das bitte nicht vergessen, ist ja völlig klar.
Sie hatten ja zu Anfang gesagt, die meisten Fragen, die an Wenger gestellt werden, beschäftigen sich mit dem Thema Greenwashing. Also ist das wirklich, ist da wirklich drin, was da draufsteht?
Ja.
So ähnliche Kritik gibt es ja auch seitens der Nichtregierungsorganisationen, die sagen, also eigentlich hat das ja die Finanzwirtschaft nur erfunden, um anderes Marketing machen zu können. Was ist an diesen Vorwürfen dran und wie erkennt man Greenwashing?
Naja, also aus unserer Sicht sind schon vor 20 Jahren, Sie hatten ja vorhin die Ökobank dankenswerterweise erwähnt, gibt ja einige Akteure, auch die Kirchenbanken sind da sicherlich zu nennen, die das Thema Nachhaltigkeit nicht erst aufgegriffen haben, als der Gesetzgeber es von ihnen verlangt hat. Wir sind der festen Überzeugung, das alte Motto Trau, schau, wem ist auch bei der Wahl des Partners, mit dem ich Geschäfte machen möchte, sinnvoll, hilfreich und bringt dazu abzuschätzen, macht es Sinn, mit dieser Institution oder mit dieser Person Geschäfte machen zu wollen?
Ja, aber es ist schon schwer zu erkennen, ne? Also natürlich kann ich die klassischen Anbieter nehmen. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Schutz. Und wenn ich sage, ich will ja alle anderen auch nicht außen vor nehmen, dann muss man wirklich mal ein bisschen tiefer tauchen. Es gibt Indexfonds, diese ETF, die schreiben, sie haben ganz tolle Kriterien, Low-Fuel, sonst wie Index, der nicht in fossile Unternehmen geht, mit einer Umsatzgrenze von 0% oder 5%, wo man sagt, ja, das wollte ich, das ist genau das, was ich will. Und dann guckt man rein, wenn man Experte ist, Modell replizierend oder synthetisch. Und dann steht da was synthetisch oder Swap-basiert. Und wenn man dann reinschaut, da kann ich konkrete Beispiele nennen, gerade von französischen Anbietern, die sagen, ja, ich erwarte oder ich schreibe drauf, du investierst in Unternehmen der Schwellenländer, die definitiv fossile Brennstoffe ausschließen und auch keine Kernenergie haben und guckst rein, BP, Total Energy, Shell, alle drinne, weil die halt synthetisch sind. Die investieren gar nicht in das, was ich da schreibe. Die bilden nur diese Wertentwicklung ab. Das ist legal, wenn ich auf Seite 87 des Fondsprospektes schreibe, dass es synthetisch ist. Das sind so Sachen, das sind echte Fallen. Und wenn ich als Mensch denke, ja, ich will ein tolles Produkt haben, aber ich will nichts dafür bezahlen und es muss ganz billig sein, die werden damit bedient. Denn mit so einer Excel-Liste, wo ich gar nicht in die Werte gehe, das kostet auch nichts. Kein Manager wird da bezahlt, nichts. Und dann kann ich das einfach so abbilden. Also man muss schon ein paar Cross-Checks machen. Es hilft nichts anderes. Selbst die EU mit ihrer Einordnung, warum auch immer das heißt, 6, 8 und 9er Fonds, nicht 1, 2, 3 oder Rot, Gelb, Grün. Aber 6 ist gar nicht nachhaltig. Die werben damit nicht. Die behaupten nichts. Die können trotzdem nachhaltig sein. Die geben sich halt keine Mühe zu dem Thema. 8er und 9er Fonds sind alles Nachhaltigkeitsfonds. Und da kam es ja auch, am Anfang wollen alle 9er-Fonds sein, weil die höchste Zahl ist ja dann der beste. Ist ja Quatsch. 9er-Fonds orientieren sich an den Umweltzielen der EU und müssen messbare Ergebnisse liefern. Toller Ansatz, wollten alle haben. Ich bin 9er-Fonds. Und nach einem Jahr haben sie gemerkt, messbar, wie mache ich denn das? Also immer salopp gesagt, das geht doch gar nicht. Also natürlich kann ich den CO2-Fußabdruck messen, aber wenn ich ein paar andere Kriterien habe, zum Beispiel Governance, Unternehmensführung, wie will ich das denn messen? Fluktuation der Mitarbeiter gering. Ja, welche Einheit ist das in CO2? Ist so albern. Dementsprechend haben ganz viele den Rückzieher gemacht, sind jetzt 8er-Fonds. Deswegen ist mir wichtig zu sagen, die ganz schnelle Methode, es zu erkennen, wäre Es sind wenigstens 8er- oder 9er-Fonds nach der EU-Offenlegungsverordnung. Toller Satz. Aber 8er, 9er-Fonds, da weiß eine Beratung eigentlich auf jeden Fall, was damit gemeint ist.
Sie hatten vorhin schon mal von einer Ampel gesprochen. Das gibt es ja in anderen Wirtschaftsbereichen, Nahrungsmittel oder Energieeffizienz. Wäre denn das vielleicht ein Hilfsmittel, was vielen Anlegern bei der Auswahl helfen würde?
Wir haben bei uns im Kreise der Fördermitglieder zwei Akteure, die auch dem Nachhaltigkeitsbeirat oder Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung angehören. Die sagen uns, dass die Entwicklung in diese Richtung laufen wird. Dass es über kurz oder lang, eher länger wird es dauern, bis wir auch eine Ampel bekommen werden, ähnlich wie wir es aus dem Nahrungsmittelbereich kennen. Wie gut das dann umgesetzt wird, steht da auf dem anderen Blatt.
Das ist ein ganz anderes Blatt. Die Gefahr ist doch wieder, dass sie nur auf die Ökoschiene wieder gehen. Mhm. Dann sind wir genau wieder in der Ecke, wo wir mal waren und was nicht sinnvoll ist. Wir wollen ja die Führungsqualität, hätte ich fast gesagt, die Governance-Kriterien der Unternehmen mit berücksichtigen, die Ethik. Wie gehen die mit ihren Menschen um, mit ihren Kunden? Nutzen die missbräuchliche Kinderarbeit, jetzt mal ganz naiv gesprochen, wird keiner dokumentieren. Aber wenn man erwischt wird, muss es zum Ausschluss führen. Ja. Da bin ich sehr gespannt.
Zum Schluss bekommen alle unsere Gäste zwei traditionelle Fragen. Die erste: Für die verbleibende Zeit der Legislaturperiode werden hier beide Anwesende zu Ministern gemacht, und zwar im neu geschaffenen Rentenministerium.
Sehr schön.
Ganz unabhängig von dem, was im Koalitionsvertrag steht. Minister Nieswand, was würden Sie als erstes in Angriff nehmen?
Also, als Minister ist es ja für viele naheliegend, zunächst mal an das eigene Portemonnaie zu denken und zu schauen, dass die Abgeordneten-Diäten und die Überversorgung der Minister gut ausgestattet ist. Da würde ich hingehen und sagen, da muss mal ein bisschen mit dem Messer angesetzt werden und da etwas ausgedünnt werden. Zweitens fände ich es hilfreich, dass bei der Altersvorsorge das Thema Kapitalmarkt gedeckte Modelle als Möglichkeit und Option stärker in den Vordergrund kommen kann. Dass die Rentnerinnen und Rentner von morgen überlegen können, so, welches Modell, Kapitalmarkt gedeckt oder das bisherige Modell, möchte ich denn gerne machen.
Und Minister Enke?
Ja, es geht natürlich ein bisschen in die rückgedeckte Altersvorsorge und das muss steuerlich gefördert werden. Vielleicht nicht so naiv, wie das mal eine Zeit lang begonnen wurde, Stichwort Rürup-Riester-Renten, sondern so ein Aktienfonds-Sparplan, wie auch immer, bis zu einer gewissen Grenze des Einkommens, definitiv für einen selber. Ich verstehe auch nicht, dass die Bundesrepublik Deutschland da zu wenig macht. Wir hatten mal Nullzins, Negativzinsen. Meine Güte, da hätte man mit einem Kapitalstock sicherlich irgendwie investieren können. Andere Länder machen das doch. Und klar haben wir nicht die Einnahmequellen aus Norwegen, die mit ihrem Staatsfonds da natürlich eine Quelle haben. Aber vielleicht generieren wir ja mal Einnahmen auf irgendeine Art und Weise, die für die Bevölkerung aufgebaut wird. Also das müssen wir unbedingt tun. Punkt. Aber das würde ich angehen. Also manche Zöpfe abschneiden, okay. Aber wichtiger ist tatsächlich, jeden motivieren, aus seinem Einkommen was zu tun und zwar attraktiv zu motivieren. Das läuft dann auf meiner Meinung nach Aktiensparpläne hinaus. Das ist ja auch gut für die Wirtschaft nebenbei, wenn da kontinuierlich die Menschen praktisch hingebracht werden, auch in die Aktie zu gehen, Unternehmer ein bisschen zu werden. Dann beschäftigt man sich doch automatisch mit, wenn man sowas auch selber hat. Das wäre schon schön. Das wäre mein Ansatz.
Die zweite Frage, die wir immer stellen, die haben Sie wahrscheinlich schon vorweggenommen mit dieser Antwort. Wir wollen nämlich gerne wissen, wie Sie selbst fürs Alter vorsorgen. Ich habe da so eine Vermutung.
Es welch Wunder ein oder Fondssparpläne, die ich da kontinuierlich aufbaue. Das mache ich über nicht meine Hausbank, sondern über eine andere, damit ich es trenne. Mhm. Das soll ja Altersvorsorge sein und das ist die Versuchung ist total da, wenn ich jetzt mein Auto kaufen will oder die Küche oder was weiß ich wie ausbauen will, eine Zinsbindung endet. Oder habe ich ja Geld, das nehme ich mal eben. Das darf nicht sein. Das ist das eigentliche Commitment in der Familie bekannt. Der Sparplan läuft, der läuft, der läuft. Wenn es mal in Not ist, deswegen mache ich das auch als Wertpapiersparplan. Das ist flexibel, da kann ich aussetzen, erhöhen, reduzieren, wie es dann auch passt. Aber ich sollte mir schon selber einen kleinen Plan machen, dass das auch läuft. Deswegen getrennt vom Rest.
Ja, bei mir monetär finde ich auch nochmal spannend, ein paar Beträge in Genossenschaft, interessante Genossenschaften anzulegen. Und das Zweite, ganz abseits der Kapitalmärkte, finde ich, sind wir gut beraten, gerade wenn wir vier in einem Alter sind, wo man eher zurück als nach vorne blickt, einfach der jungen Generation Startchancen geben sollte und darauf achten, dass wir das, was wir selber im Laufe der letzten Jahrzehnte gelernt haben, vielleicht auch an die junge Generation weitergeben können.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.
Sehr gern.
Übrigens, Trennung von Bank und Sparen mache ich auch so.
Ja, ich möchte mich auch bedanken. Hat mir riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, es war nicht nur am Schluss ein guter Tipp, sondern generell ein paar dabei. Und dass es vielleicht auch verständlich war, so wie Martin das am Anfang immer versprochen hat, dass wir uns da mit Fremdwörtern zurückhalten.
Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank. Alles Gute.
Tschüss.
So, Fabian, was bleibt?
Für mich in dieser Hinsicht ausnahmsweise mal gar nichts zu tun.
Wie meinst du das denn? Wir werten die Gespräche doch mal ein bisschen für uns aus und dann gibt es die eine oder andere Schlussfolgerung. Heute keine?
Ja, aber in der Hinsicht, da habe ich meine Hausaufgaben schon gemacht. Seit über 12 Jahren investiere ich meine ganze Sparquote direkt in Solaranlagen und ja, damit habe ich mein Leben CO2-neutral gemacht und sogar das einer zweistelligen Anzahl meiner Mitbürger.
Das finde ich ja schon mal gut. Aber wo bleibt das Ethische? Wir hatten doch gerade gehört, dass es wichtig sei.
Ja, stimmt. Da so ein bisschen Impact Investment in der Richtung, das muss ich mir doch nochmal anschauen.
Und wenn Sie noch tiefer ins Thema einsteigen wollen, dann schauen Sie sich die drei Webinare auf unserer Website an. Entweder direkt auf www.dia-vorsorge.de in der Veranstaltungsrubrik oder auf unserem YouTube-Kanal.
Wir hoffen, die Ausgabe hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen.
Bis dahin bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.